sie dich vielleicht auch in der einen oder anderen Weise ansprechen kann dafür. Wenn wir Gottes Segen suchen, ist eine Sache von einer besonders großen Bedeutung. Und das ist so ein bisschen die Frage, wo steht denn unser Herz? Wo steht denn unser Herz? Es ist gut, die Bibel zu lesen. Es ist gut, mit anderen Christen unterwegs zu sein. Es ist gut, in den Gottesdienst zu kommen. Oder auch vielleicht zu fragen, Herr, wo kann ich für dich da sein? Wo kann ich dir dienen? Das sind gute Sachen und das sind auch immer Türen, die wir Gott öffnen, die er auf die eine oder andere Weise gern gebrauchen möchte. Aber bei dem allen schaut Gott immer auch auf unser Herz und das macht so ein bisschen wie die Musik in unserem Leben aus. Ja? Auch so vom Fahrgefühl. Ne? Wie bist du unterwegs? Bist du in einem fröhlichen Geist, in einer Dankbarkeit unterwegs? Ja? Weil vielleicht du Gottes Nähe spürst oder weil du einfach dich vor ihm gedemütigt hast. Ja, ich schaff's so nicht, du hast erlebt, er ist da. Oder weil du vielleicht auch ein paar gute Entscheidungen getroffen hast. Oder. Oder bist du vielleicht nicht so fröhlich unterwegs und manche Sachen liegen auf deinem Herzen, es ist vielleicht auch eher ein Murren da, dies oder das. In unserem Herzen kann es ganz unterschiedlich aussehen. Und die Bibel trägt uns immer wieder auf, oder wir lesen auch, wie Jesus in der Bibel Menschen anspricht, gerade auf die Herzensebene auch zu kommen. Und dazu möchte ich dich heute Morgen ein Stück einladen, vielleicht in aller Stille, so für dich zu schauen, Mensch, wo steht mein Herz eigentlich? Und es vielleicht auch Gott heute ganz neu bewusst zu öffnen. Und damit meine ich nicht, Jesus sein Leben zu geben oder nicht sein Leben zu geben. Das wiederum kann ich nur empfehlen, Jesus Christus wirklich als diesen Retter zu wählen. Nein, auch wenn wir Jahre oder auch Jahrzehnte unterwegs sind, ist es immer wieder eine Sache, dem Herrn zu vertrauen oder auch ihm das Herz zu öffnen, neu zu öffnen oder auch in sein Licht einfach zu treten, dass er unser Herz berühren kann. Und ich möchte heute mit euch in eine kleine Geschichte aus Matthäus 21 möchte ich eintauchen. Und Jesus hat es an dieser Stelle mit Hohenpriestern und Ältesten zu tun. Und es ist ein nicht so einfaches Gespräch. Die Geschichte, die ich gleich lese, oder das Gleichnis, was er ihnen auch gleich erzählt, das kommt so aus der Geschichte heraus, dass die Tempelreinigung hier gerade erzählt wird. Das heißt, Jesus hat im Tempel aufgeräumt und hat wirklich, wie soll ich sagen, viele Leute wirklich verwundert, um nicht zu sagen, wirklich sehr vor den Kopf gestoßen oder auch verärgert. Und er bekam diese Fragen, Mensch, warum tust du das? Aus welcher Vollmacht? Nach dem Motto, könnte auch in heutigen Deutsch sagen, sag mal, wer gibt dir das Recht dazu? Was bildest du dir eigentlich ein, dass du meinst, das hier zu tun? Was ist deine Vollmacht? Und dann sagt Jesus, na, ich könnte euch das sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue, aber vorher müsst ihr mir was beantworten. Und dann fragt er sie, wie ist denn das mit der Taufe von Johannes? War die von Menschen oder von Gott? Naja, und die er da vor sich hat, das sind nicht gerade die offensten, das sind eben auch nicht die, die wirklich an ihm Interesse haben, sondern denen er ein Dorn im Auge ist, und die tun sich mit dieser Frage ziemlich schwer. Die denken, wenn wir jetzt sagen, die Taufe des Johannes, die war von Gott, dann fragt er uns als nächstes, warum seid ihr ihm nicht gefolgt? Können wir nicht machen. Aber wenn wir jetzt sagen, sie ist von Menschen, ist auch nicht gut. Dann kriegen wir von den ganzen Leuten hier einen auf den Kopf, weil die fanden, dass Johannes der Täufer wirklich ein ganz großer war. Also, was machen wir? Wir sagen Jesus, wir wissen es nicht. Und Jesus sagt, okay, dann sage ich euch das auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Jesus weiß schon, wen er vor sich hat. Ne? Genau, ich sehe schon ein paar Leute schmunzeln, das ist in der Tat. Aber dann geht's interessant weiter, dass Jesus ja gnädig ist, das heißt, er gibt immer wieder auch eine Chance. Und eine Chance ist, wenn er etwas dann auch nicht direkt anspricht, sondern in einem Gleichnis, nach dem Motto, schau mal über das Gleichnis nachzudenken, so ein bisschen entspannter, ob es nicht dann wieder einen Rückweg geben kannst, dass du dir im Herzen doch, dass du ehrlich werden kannst, wie sieht's da eigentlich wirklich aus? Und dann sagt er ihnen, nämlich das Gleichnis von den zwei sogenannten ungleichen Söhnen. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Was meint ihr aber dazu, sagt Jesus zu ihnen. Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber der Sohn und sprach, nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging hin, also da im Weinberg zu arbeiten. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie antworteten der Erste. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. So. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg und ihr glaubtet ihm nicht, aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr es saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, sodass ihr ihm dann auch geglaubt hättet. Jesus hat genau verstanden, dass die ihm nicht die Wahrheit gesagt haben. Oh, wir wissen es nicht. Geht deswegen auch hier am Ende des Gleichnisses nochmal auf diese Taufe des Johannes ein, nach dem Motto, Mensch, ihr habt es doch gesehen. Auf der einen Seite wusstet ihr, dass Johannes recht hat und habt nicht reagiert. Auf der anderen Seite habt ihr andere Buße tun, hat euch aber auch nicht bewegt. Aber was ist jetzt mit diesen zwei ungleichen Söhnen? Nun könnte ich euch ja auch fragen, welcher von den beiden Söhnen hat den Willen des Vaters getan? Und man ist so ein bisschen versucht, dass man sagt, na ja, das mit dem ersten lief zwar nicht so ganz rund, dass er erstmal sagt, nein, aber am Ende hat er es doch getan. Nach dem Motto hat der Erste nicht den Willen des Vaters getan. Aber wenn man das mal so schaut, scheint Jesus ja diese Antwort, die er jetzt hier auch kriegt, nicht wirklich so zu loben. Ja, nach dem Motto, boah, eure Gerechtigkeit, ja, womit er sagt, ihr seid außerordentlich ungerechte Menschen, heißt Menschen, die sich vor Gott nicht beugen, Menschen, die nicht seine Gnade, nicht seine Reinigung erfahren und die eben auch Jesus nicht finden. Er lehnt ihre Antwort ganz schön ab. Aber man kann sich ja wundern nach dem Motto, Herr, kann doch nicht sein. Wenn der doch jetzt hier das am Ende doch getan hat, dann kannst du nicht unzufrieden sein. Man weiß ja auch, dass das ein Übertrag auf Gott ist. Nach dem Motto heißt es dann, boah, jetzt habe ich es doch getan, aber selbst das reicht nicht. Ist Gott vielleicht total ungnädig? Je näher man das anguckt, umso schwieriger wird es eigentlich mit dieser Geschichte. Nach dem Motto, Mann, der hat doch dann das getan, was der Vater ihm gesagt hat. Und da will ich mit euch mal ein bisschen reingucken und auch schauen, ob nicht für uns dann doch durchaus ein gewisser Schatz zu heben sein kann. Und dafür möchte ich es mal genauer angucken, was da in diesen paar Zeilen wirklich passiert. Und das ist ja manches Mal so, du hast nur 1, 2, 3 Verse und dann steckt da ganz viel drin. Und ich glaube, das ist hier auch der Fall. Und ich fange mal mit Vers 28 an, da mal ein bisschen genauer reinzugucken. Also, was meint ihr aber? Ein Mann hatte 2 Söhne, ging zum ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Und schauen wir erstmal ein bisschen genauer hin, was der Vater da eigentlich sagt. Denn was er nicht sagt, ist, du Arbeiter, geh in Weinberg. Du Arbeiter, geh in Weinberg. Er sagt, mein Sohn, arbeite heute im Weinberg. Da steckt ganz viel drin, dass es eben gerade diese Sicht des Vaters ist, nicht du bist ein Arbeiter und der Arbeiter soll mal seine Arbeit tun. Und das ist der erste dicke Punkt für uns, Gefahr für uns, dass wir uns auch als solche Arbeiter sehen. Gott will doch einfach seinen Willen erfüllt haben und dann sind die Sachen und dann müsste es passen und eigentlich erleben wir dann auch immer wieder, nee, es reicht aber irgendwie nicht und damit haben wir dann auch unsere Probleme. Aber Gott will uns so gar nicht ansprechen. Es ist total gut, ihm zu dienen. Arbeiten für Gott zu übernehmen, das ist total super und total wichtig. Gut, wenn wir als Christen nicht nur im Nehmen, sondern auch im Geben leben. Aber hier ist das Wichtige. Mein Sohn, arbeite heute. Der Vater äußert einen Wunsch, dass er heute, er könnte sich das heute sparen, wenn es immer der Fall wäre. Wenn derjenige ein Weinbergarbeiter wäre, der immer im Weinberg arbeitet, müsste er nicht sagen, heute. Er wünscht es sich, dass er heute für ihn in Weinberg geht und spricht ihn liebevoll an. Mein Sohn. Auch Sohn hätte schon gereicht, aber er sagt, mein Sohn, als wenn er praktisch in Worten den Arm um ihn legt. Und auf diesen Wunsch, auf dieses Liebevolle und ihn gerade nicht als Arbeiter einzusprechen, kommt dieses Nein. Nein, ich will nicht. Das ist auch noch so. Praktisch genauso, wie es hier mehrfach freundlich war, mein Sohn heute und so weiter, ist hier richtig hart. Auch das Nein wäre schon der Hammer gewesen, das so zu entgegnen, sondern dem Nein folgt noch ein, ich will nicht. Hast du schon mal einem Freund um einen Gefallen gebeten? Oder hast du vielleicht Kinder, wo du gesagt hast, könntest du mal den Tisch abräumen? Könntest du mal den Müll rausbringen? Und das Kind sagt, nein, ich will nicht. Und dann würdest du dich hinsetzen und denkst, okay, es ist jetzt gerade nicht so in der Stimmung. Irgendwann später siehst du, der Müll ist trotzdem rausgetragen und du denkst, dann habe ich meinen Willen ja, dann ist alles in Ordnung. Oder denkst du, so einfach ist es nicht. Oder die andere, und das würde ein Kind ja einfach auch kaum tun. Ich habe ja nun auch 4, die jetzt ehrlich gesagt auch nicht bei jeder Aufgabe sagen, juhu Papa, danke, endlich, ich habe so lange gewartet, dass du endlich, ne? Sondern es gibt auch die Variante, na gut, ja, dann räume ich jetzt den Tisch ab. Eigentlich müsste die das doch tun, eigentlich ist die doch dran und die hat es letztens auch nicht gemacht. Aber da wird immerhin noch, nicht, ist nicht so einfach, nein, ich will nicht. Aber selbst das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Und wir hatten schon auch manche Diskussionen da mit dem Kind, du nach dem Motto, so ist es eigentlich nicht gedacht. Ja, wenn du mit so einer Flappe, mit so einem Gesicht das dann machst, ist es eigentlich nicht das. Warum? Weil es eben nicht nur um Leistung geht. Es geht nicht einfach nur Leistung und Arbeit, nur wird getan. Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Und wenn mein Kind den Tisch so abräumt, jetzt müsstest du, als wenn es jetzt praktisch so mehr oder weniger eine ganz lebenslängliche Haftstrafe bekommen hat, so ungefähr, dann denke ich irgendwie auch, naja, dann mache ich es lieber selber. Weil das ist etwas, was mich dann sozusagen eher kränkt. Ja? Es ist dann eher unangenehm, wenn ich es so erlebe. Nochmal, weil es eben nicht einfach nur darum geht, der Tisch muss abgeräumt werden, sondern es geht zuerst vor allen Dingen um Beziehung. Und das ist auch der Schlüssel an dieser Stelle bei diesen beiden Söhnen. Weil es nämlich Söhne sind und keine Arbeiter sind. Söhne. Söhne. Und dass man hier genauso Tochter sagen könnte, ist, denke ich, allen klar. Das Herz seiner Kinder ist ihm wichtig. Und dass der Sohn um des Herzens des Vaters und um des Vaters willen das macht. Und dazu möchte Jesus uns einladen. Jesus sucht nicht einfach irgendwie nur einen ganzen Haufen Arbeiter, sondern er sucht vor allen Dingen Menschen, die ihm sein Herz geben. Ja, Herr, für dich möchte ich es tun, die ihm das gerne für ihn tun. Jesus, ich folge dir gerne und ich möchte das gerne für dich tun. Die ihm das Herz geben, die ihn lieben. Und das wiederum lesen wir ja auch immer wieder in der Bibel, dass Gott unsere Liebe wecken möchte und dass wir nach der Liebe uns orientieren. Oder das heißt, was ist das eigentliche Ziel? Glaube, der in der Liebe tätig ist. Oder Jesus sagt einmal, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Ja? Dieses, du sollst deinen Nächsten wie lieben wie dich selbst und Gott lieben, ist ja ein Gebot, was im Alten Testament schon vorkommt. Zweite Buch Mose und so weiter. Es ist nicht neu. Wird im Neuen Testament aufgegriffen. Ne? Ist ja auch super. Aber es ist nicht neu. Aber der andere Punkt, ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, ist neu. Und das ist die hingebende Liebe, die dienende Liebe, zu der er uns wecken, zu der er uns rufen möchte und die eine andere Liebe und ein anderes Zeichen in dieser Welt ist. Vor diesem Hintergrund, ich komme darauf gleich zurück, will ich kurz noch auf den anderen Sohn gucken, der erstmal voll auf die Beziehung geht, voll auf den Vater. Ja, Herr, das will ich tun. Ne? Wie wir es hier lesen, der Vater ging zum zweiten Sohn, der sprach ja, Herr, und ging aber nicht hin. Und ich hatte so ein kleines Gespür und habe gedacht, dann gucke ich mal ins Griechische. Ne? Was steht da eigentlich im Griechischen? Und es ist interessant, wenn man diesen Beziehungsschlüssel gefunden hat, ist es im Griechischen noch deutlicher. Da steht nämlich, das ist sinngemäß richtig, ja, Herr, ne? Im Griechischen steht ich, praktisch wie Riesenausrufezeichen und dann Herr. Nach dem Motto, ja, ich gehe hin. Ja, ich werde es tun. Ja? Das heißt, es ist ein Ja, was aber dann praktisch mal extra ausdrückt, ja, ich mache das schon. Und dann tut das doch nicht. Und dass der Vater das nicht gut finden kann, ist sowieso klar. Aber es ist die andere Variante, in der wir auch leben können. Ja, nee, das ist schon alles richtig und Gott ist der Größte für mich und ich bin voll mit ihm unterwegs und aber auch immer wieder ein bisschen in den Spiegel zu gucken, ehrlich mit sich selbst zu sein. Wie sieht es da wirklich aus? Ist es auch Show, die ich irgendwo lebe? Ist es wirklich echt? ist es hier wirklich drin. Sehr, sehr kostbar sind dann durchaus auch Geschwister, die mit uns auf dem Weg sind. Nicht, dass sie uns runtermachen, hoffentlich, aber in Liebe manchmal, Mensch, du, wie geht's dir eigentlich? Mensch, was ist da eigentlich los? Merkst du eigentlich, du, ich spüre deinem Herzen dies und das. Das in Liebe gesagt kann so kostbar sein, sozusagen so einen blinden Fleck, den man vielleicht auch hat, gesagt zu bekommen und das dann in sein Gebet zu nehmen. Stimmt, Herr, da ist eigentlich echt eine richtige Mördergrube in meinem Herzen, wie es mir da mit meiner Schwester, meinem Vater, wie auch immer, oder so geht, ja. Danke, dass du mir das gesagt hast. Wie gesagt, in Liebe, nicht als Angriff verletzend, sondern wo Liebe untereinander gelebt wird und in Freundlichkeit, in Freundschaft, das dienend einander zu sagen. Gott sieht das Herz an und er fragt nach unseren Herzen. Und mit diesen Herzen möchte er unterwegs sein. Und nun möchte ich nochmal dazu kommen, wenn man denken kann, boah, das ist aber ganz schön schwer. Weil ich kann ja vielleicht nämlich noch für Disziplin entscheiden, ja? Und ich kann dazulernen und dann vielleicht auch Dinge besser machen. Vielleicht lerne ich anders zu reden, was jetzt keine schlechte Idee ist, durchaus, und kann einfach, auch wenn mir etwas nicht passt, das vielleicht freundlicher rüberbringen, ne? Es gibt so ein paar sprachliche Dinge, die durchaus gut sind zu lernen, dass man mit anderen oder untereinander besser redet. Aber was mache ich denn mal im Herzen an sich, wenn das wirklich ein schwieriges Ding ist? Und die Bibel sagt, hier ist nicht Schluss, sondern Gott kann unser Herz verändern und es ist wichtig, dass wir ihm das geben. Denn das Herz ist auch wirklich ein privater Raum. Gott macht nicht einfach knet, knet, knet und das weg und so. Ja, wir sind nicht einfach ein Werkzeugkasten, ne, wo Gott das eine reinpackt und das andere rausnimmt oder so, sondern er steht uns gegenüber und fragt, sanftmütig und demütig, wie Jesus ist, ob er unser Herz verändern darf und ob er an unser Herz rankommen darf. Und ich bitte mal, Harald, Philipper 2, die Philipper 2 Stelle aufzumachen, dass wir da nochmal ein anderes Wort lesen. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter, das heißt rein, in Friedfertigkeit, lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Lichter in der Welt. Ist das nicht ein schönes Wort? Ein schönes Ziel, dass wir Lichter in dieser Welt sein können? Jesus hat das ja auch gesagt, wir sollen Licht sein in dieser Welt. Und das können wir sein und umso mehr sein, je mehr er uns gebrauchen kann, je mehr er uns verändern darf. Der in uns wirkt Wollen und Vollbringen. Hast du das schon mal gebetet? Herr, ich gebe dir mein Wollen? Oder dass du gemerkt hast, du liebst Dinge, die du nicht lieben solltest, ja? Dass du gesagt hast, Herr, verändere meine Liebe. Wir können Gott das direkt bringen, Herr, bitte wirke dieses Wollen und Vollbringen in mir. Bitte, Herr, verändere mein Herz. Und das, was ich hier will oder so, oder Herr, lass mich wollen, was du willst, lass mich lieben, was du liebst. Das können wir dem Herrn so sagen. Und es wird uns immer gut tun, es wird uns befreien. 14, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Gibt es in deinem Herzen Murren? So eine Tendenz zur Empörung oder vielleicht so eine Dauerempörung, so ein Ärger, so ein Zorn, mit dem du einfach irgendwie die ganze Zeit lebst. Aber Gott sagt, ich möchte dir das wegnehmen, ich möchte dich davon erlösen, dir Frieden geben. Und das Interessante ist, das heißt nicht automatisch, dass wir in all Dingen unsere Meinung ändern. Sondern das heißt, dass auch wenn wir die Meinung haben, das und das geht gar nicht oder so weiter, ja, damit aber gnädiger, barmherziger umgehen können. Nochmal, ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass wir in allen Dingen automatisch unsere Meinung ändern müssen, sondern es heißt, dass auch da, wo wir das voll verkehrt finden, große Schwierigkeit mit Dingen haben, trotzdem mit Barmherzigkeit und Gnade damit umzugehen, ist unheimlich wichtig. Denn in dieser Erdenzeit wirst du vieles um dich rum haben, was echt schwierig ist. In der Politik, in deiner Familie, mit Geschwistern, die auch Christen sind, mit den Nachbarn oder. Oder du denkst, hast du vielleicht auch mit deinem Leben an sich, dass du ein Stück mit deinem Leben an sich haderst. Mensch, Gott müsste doch eigentlich, oder wie konnte Gott das zulassen? Es gibt so viel, was uns in dieser Erdenzeit, bevor wir in Himmel und neuer Erde sein dürfen, echt das Leben schwer macht. Es ist so wichtig, dass er unser Herz verändern darf, dass wir in Gnade und Barmherzigkeit wachsen, damit wir keine frustrierten, ärgerlichen, miese Peter und miese Peterinnen sind in dieser Erdenzeit. Und er möchte es so gerne tun. Und gerade das ist etwas, was die Welt nicht kennt. Und das Licht ist, dass sie etwas anderes sind. Gib dem Herrn dein Herz, dass er es pflegen darf. In Charismatik 2.0 habe ich eine Sache immer mal wieder angemalt. So ein Zeichen. Ein Herz. Und habe darum so Strahlen gemacht. Das ist eine Sache, was schon immer Gottes Plan war. Er hat uns mit seinem Ebenbild geschaffen. Da ist einiges schiefgegangen, aber er hat seinen Plan nie aufgegeben. Ich will den Menschen. Wir müssen nicht denken, naja, irgendwann werden wir dann Engel und sonst was. Nein, wir werden immer Menschen bleiben, weil auch den neuen Menschen Jesus am Kreuz erkauft hat, der durch ihn geprägt ist, der Tempel des Heiligen Geistes ist, wo er durchscheint. Charismatik 2.0 ist deswegen auch wirklich eine sehr sinnvolle Geschichte, dass Gnade in uns ankommt. Denn darum geht es mit dem Heiligen Geist eigentlich. Es geht nicht um Kraft und Offenbarung zuerst. Sondern das Kernziel ist Charis, die Gnade, die in uns ankommt und durch uns scheinen kann. Indem er unser Herz verändert. Dass Gnade unser Herz verändert. Weil wir kommen ja alle mit diesem demolierten Herzen, wo auch vieles drin ist, was nicht drin sein sollte, ist zum Herrn. Es gibt ja keine Ausnahmen. Und lass dich dazu zum Schluss dieser Predigt einladen. Auch wenn wir in den Lobpreis gehen, die Lobpreiser können schon langsam nach vorne kommen. Lass dich dazu einladen, dem Herrn dein Herz zu geben. Und sei mutig, dem Herrn die Wahrheit zu sagen. Ich möchte zum Schluss dieser Predigt ein Zeugnis erzählen, eine Situation, die ich erlebt habe, ganz unspektakulär. Ich habe morgens still Zeit gemacht, war damals noch Student in Göttingen. Schon eine ganze Zeit lang her und so still Zeit gemacht, nachgedacht und ist ja auch immer ganz gut, dann Gott von Herzen so zu suchen. Und irgendwie hat Gott mir an einem Moment etwas in meinem Herzen gezeigt, was ich überhaupt nicht wusste, was mich total überrascht hat. Es ging so um Dinge in meinem Leben, die echt schlecht gelaufen sind, womit ich ein Problem hatte, das wusste ich, aber irgendwie hat Gott den Blick vertieft. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass ich das Gott richtig, richtig übel nehme. Und es war noch schlimmer. Ich habe plötzlich gemerkt, ich habe da ja Hass gegen Gott in meinem Herzen. Und es hat mich so erschrocken. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ach du nee, bricht jetzt auch meine Beziehung mit Gott zusammen, weil ich kann ja Gott nicht hassen, mit ihm zusammenleben. Es war fürchterlich. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Und dann ist es 2 Tage ganz still gewesen. Ich habe auch nicht jetzt groß gebetet oder so, weil ich einfach von mir selbst so überrascht war. Ich dachte, Mensch, wie geht denn das jetzt weiter? Ich meine, gut, so ein Stoßgebet werde ich schon gesprochen haben. Aber ich dachte, was mache ich denn jetzt? Wie geht das weiter? Und dann saß ich irgendwie so 2-3 Tage später wieder an meinem Schreibtisch, dachte über dieses Problem nach und fand das Problem nicht mehr. Gottes Licht fiel wieder an dieselbe Stelle in meinem Herzen. Und ich merke, dieser Hass war weg. Was war passiert? Das ist das, was Gott auch Buße nennt oder zur Umkehr führen. Das kann ganz liebevoll sein. Das heißt doch nicht, sondern einfach, dass man in dieses Licht kommt, wie es da wirklich aussieht. Gott hat mir mein Herz gezeigt. Und auch in meiner Reaktion war auch schon eine klare Bewertung, so will ich gar nicht sein und so. Ja, es war also nicht so, ja, nee, du hast doch recht, Gott ist ganz schlimm. Es war etwas wirklich, ohne dass ich jetzt wusste, aber intuitiv, Gott, das tut mir leid. Und Gottes Gegenwart hat verändert. Was ans Licht kommt, wird Licht, dass er mit seiner Gnade das geheilt und dann befreit hat. Und ich möchte euch Mut machen, auch diese Dinge zu bringen, wo du Zweifel hast gegenüber Gott, wo du vielleicht sauer auf Gott bist oder gar denkst, boah, ich bin eigentlich richtig sauer auf Gott, ja? Hab den Mut, Gott das zu bringen. Er ist unheimlich gut in Konfliktmanagement. Lasst uns Gott Dinge zutrauen, die wir guten Menschen auch zutrauen würden und noch viel, viel mehr. Dass wir keine Sorge haben, das darf ja nicht sein. Hab den Mut, ins Licht zu kommen mit dem, was in deinem Herzen ist. Auch wenn du Dinge liebst, die du nicht lieben solltest oder, ja. Bring es zum Herrn. Er ist Retter. Er ist Retter und kann dein Herz verändern. Und wir schaffen es nicht, ihn zu überfordern. Aber, letztes Wort, Aufrichtigkeit ehrt ihn. Zwischen Menschen erleben wir dann große Probleme. Aber er ist eben kein Mensch. Und dieses Vertrauen, was du in dem Moment Gott schenkst, ehrt ihn, verherrlicht ihn sogar, weil es in deinem Herzen die Tür öffnet. Ja, ich brauche diesen Retter. Bitte komm zu mir. Ehre Gott mit einem offenen Herzen. Amen. Wir werden jetzt in den Lobpreis starten und werden uns dann bald hier vorne hinstellen. Zum einen die Dippholz, die beten. Dann werden da Geburtstagskind Michaela und ich stehen und beten. Und ja, gebrauche die Zeit, ob du dich segnen lässt, ob den Herrn einfach lobst, ob du in der Stille einfach auf deinem Platz bist, nur zuhörst, schau, diese Zeit für dich zu nutzen und Gott zu suchen.